No longer will we accept anything less than respect and a seat at the table that our labor built. Because like I've said many times, this campaign was never about me. It is about all of us. It is about every young person who has ever been counted out, discredited, made to feel less than. To every little black and brown girl, Mujeres Dominicanas, my Muslim sisters, and every working class person here, our time has come.
Charlotte, was hören wir da?
Wir hören da Tara Lisa Avila Chevalier nach ihrem Sieg in den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten für die Kongresswahl im November. Vor zwei Wochen hat sie sich gegen Amtsinhaber durchgesetzt. Und zwar hat sie die Vorwahl im 13. Distrikt von New York gewonnen, wo Bronx dazugehört. Ein Stadtteil, der von Einwanderern geprägt ist und fest in der Hand der Demokraten ist. Das heisst, dass Tara Lisa Avila Chevalier im November wird ins US-Repräsentantenhaus gewählt werden. In ihrer Siegesrede sagt sie, Bronx werde nicht länger vernachlässigt werden. Das Ende jetzt, man bekomme jetzt einen Sitz am Tisch und werde respektiert. Tara Lisa Avila Chevalier vertritt pointiert linke Positionen und gilt als Schreck vom Establishment von der Demokratischen Partei. Sie redet darum auch von einer demokratischen Maschine.
Es ist Mittwoch, der 15. Juli 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast und Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Charlotte.
Salut, Christoph.
Charlotte, wir haben am Anfang Tara Lisa Avila Chevalier gehört. Wer ist die Frau Chevalier?
Sie ist eine junge Demokratin, die sich zu den demokratischen Sozialisten zählt. Das ist in den USA keine eigene Partei, sondern eine Gruppierung. Es ist der Linkflügel der Demokratischen Partei. Sie ist Tochter von Einwanderern aus der Dominikanischen Republik und sie ist Doktorandin an der renommierten Columbia-Universität in New York und forscht zu Immigration. Und eben, sie hat die Vorwahlen der Demokraten in einem Bezirk in New York gewonnen.
Dann lassen wir doch Tara Lisa Avila Chevalier noch mal zu.
I went to undergrad at Columbia University and while I was a student there, I went to the West Bank and it deeply formed a lot of my understanding of global politics, but even my own context here in New York, where I started to see and understand that the systems that were oppressing Palestinians in the West Bank and Gaza, all over Palestine, were also informing our systems here that were having such a deep, harmful impact on so many Black and Latino and communities of color here.
Ja, sie hat gesagt, sie sei in die Westbank gereist und das habe ihr Verständnis von globaler Politik geprägt. Sie redet von schädlichen Systemen, die dort in der Westbank und in den USA die gleichen seien. Nämlich Systeme, die dazu führen, dass Menschen ihre menschliche Würde verweigert werden und dass das Kapital alles bestimme.
You know, as you grow as an organizer, as a person, as you become more educated on these systems, you know, you start to notice that they're not just similar systems, they are the same system. They are systems that consistently put profit over people, that consistently deny people their human dignity for the sake of capital.
Das sind also klassisch linke Positionen, oder?
Durchaus, ja.
Darum bezeichnet Donald Trump Tara Lisa Avila Chevalier und auch andere Kandidatinnen und Kandidaten von der Demokratischen Partei als Kommunistinnen und Kommunisten.
Well, they're going radical left. They're going really, you know, you talk about the Democrat Socialists. You took really, it's really communist. That's these people. I watched that woman last night. That's not a socialist. I know socialists. That woman is a communist.
Trifft es zu, was auch der Trump über Tara Lisa Chevalier und auch andere linke Demokraten sagt, Charlotte?
Er sagt da ja, die Frau sei nicht Sozialistin, sondern sie sei Kommunistin. Sie selber sagt von sich, nein, sie sei Sozialistin. Und ich denke, der Name demokratischer Sozialismus, der passt schon. Ich habe also die Chevalier oder auch andere Kandidatinnen und Kandidaten noch nie von einer staatenlosen Gesellschaft hören reden oder so. Aber der Trump, muss man auch sagen, nennt ja die Demokraten schon lange radikale Linke, und zwar alle. Und jetzt, seit eben vom linken Flügel ein paar gewonnen haben, redet er nur noch von Kommunismus. Und er sagt, das sei wie Krebs, die entfernt werden müssen.
Zum Beispiel hat der Trump sich auch so oder ähnlich geäussert in seiner Rede zum 250. Geburtstag der USA am 4. Juli.
Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. Communism is a loser, and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked.
Der Trump bezeichnet hier den Kommunismus als grösste Gefahr für die USA. Es sei eine grössere Gefahr als die beiden Weltkriege oder 9/11. Aber eben, die demokratischen Sozialisten sind keine Kommunisten. In vielen Punkten entsprechen sie den Sozialdemokraten bei uns und auch mit den anderen Demokraten in den USA stimmen sie eigentlich in vielen Themen überein. Sie fordern jeweils einfach ein bisschen mehr noch als die anderen Demokraten, zum Beispiel höhere Mindestlöhne als Demokraten fordern oder höhere Steuern für Reiche. Und nachher fordern sie auch noch ein paar Sachen, die die sogenannten gemäßigten Demokraten nicht fordern. Ich glaube, wir kommen da noch drauf. Und, was man auch muss sagen, sie haben die Vision, den Kapitalismus zu überwinden. Sie sehen im Kapitalismus ein ungerechtes System, das zu Billiardären wie Elon Musk führt und das, während andere kaum über die Runde hineinkommen.
Verfängt denn die Rhetorik von Trump, mit der er jetzt wirklich sehr intensiv immer wieder vor dem Kommunismus warnt, wie er sagt?
Das ist noch schwer zu sagen, weil die Kommunismus-Rhetorik ist ja relativ neu. Er macht das seit etwa 3 Wochen. Und zwar bei jeder Gelegenheit. Agentur Reuters hat mitgezählt und ist auf über 80 Mal gekommen, als er vor Kommunismus gewarnt hat. Ich glaube, beim harten Kern von seiner Basis verfährt das sicher, weil bei dieser verfährt alles, was er sagt. Das ist mir am 4. Juli gerade wieder aufgefallen, als ich mit vielen Magas geredet habe. Sofort wiederholen die Sachen, die er gesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in den USA eine grosse Kommunismuspanik ausbricht. Das nicht. Und die eigentliche Botschaft von Trump ist ja, dass Demokraten extreme Spinner sind und dass man solche Republikaner wählen soll.
Jetzt wird dem Trump seine Rhetorik bereits mit der McCarthy-Ära verglichen. Das war die Jahre 1950 bis 1954. Der Joe McCarthy war ein Senator aus Wisconsin, der gegen Kommunisten gehetzt hat. Zuerst einmal, was kannst du noch mehr sagen zum Joe McCarthy?
Ja, du hast es gesagt, er war ein republikanischer Senator aus Wisconsin am Anfang des Kalten Krieges. Und er hat geglaubt, dass viele Behörden und Institutionen in Amerika von Kommunisten unterwandert sind.
Angefangen hat die McCarthy-Ära mit der Rede, die Joe McCarthy am 9. Februar in Wheeling, Virginia gehalten hat. In dieser Rede hat er behauptet, dass das Aussenministerium von über 200 Agentinnen und Agenten der Sowjetunion unterwandert sei. Eine Tonaufnahme von dieser Rede gibt es leider nicht, aber ein Historiker hat zusammengefasst, was hier Joe McCarthy Anfang 1950 gesagt hat.
It's in a way a kind of brilliant speech. We are the most powerful country in the world. We're the most influential country in the world. And yet we're losing everywhere. We're losing in Asia. We're losing in Europe. We're losing technologically now to the Soviets. How do we explain this? And what McCarthy does in Wheeling is to explain it by waving a list saying, we are being sold out by traitors.
Der Joe McCarthy hat hier eben in seiner Rede gesagt, dass die USA in Asien und in Europa im Kalten Krieg zurückgedrängt worden sind. Tatsächlich ist ja China 1949 kommunistisch geworden und in Osteuropa hat Stalin seine Herrschaft durchgesetzt. Und die Sowjets haben auch technologische Fortschritte gemacht. Sie haben die erste Atombombe gezündet und sind dran, Raketen zu entwickeln. Und jetzt eben hat der Joe McCarthy gesagt, dass es in den USA ganz viele Verräter gegeben, insbesondere im Außenministerium. Er hat also mit einer Liste gewedelt, obwohl die dann niemand genau gesehen hat. Aber das war der Anfang des McCarthyismus. Charlotte, was hat die Ära sonst noch gekennzeichnet?
Ja, die Regierung hat in dieser Ära tatsächliche und vermeintliche Kommunisten und Sympathisanten verfolgt, auch Kulturschaffende. Ein bekanntes Beispiel ist der Charlie Chaplin. Er hat wegen angeblich unamerikanischer Umtrieb in Anführungszeichen nicht mehr dürfen in die USA einreisen. Er war ja ein Brit. Das war im Jahr 1952 und nachher ist der Charlie Chaplin in die Schweiz gegangen. In den USA sind während dieser McCarthy-Ära Verdächtige beobachtet worden und verhört und sie mussten vor Ausschüssen aussagen. Und einer von diesen Ausschüssen hat eben der McCarthy geleitet. Sein Einfluss ist aber nachher abrupt kleiner geworden, als er 1954 hat haltlose Anschuldungen gegen die US-Armee erhoben in Hearings, die am Fernsehen übertragen wurden. Er hat sogar den Präsident Eisenhower kritisiert, den General und grossen Held aus dem Zweiten Weltkrieg. Und mit dem ist der McCarthy nachher zu weit gegangen. Das hat seinen politischen Untergang besiegelt. Der Senat hat ihm am Schluss das Misstrauen ausgesprochen.
Ja, er ist dann kurz darauf eben relativ früh gestorben, im Alter von 48, und zwar als Folge von Trunksucht. Ist ihm Trump seine Rhetorik tatsächlich vergleichbar mit dem Vorgehen, mit der Rede von McCarthy?
Die Rhetorik schon, das Vorgehen aber nicht. Der Trump geht zwar auch juristisch gegen seine politischen Feinde vor, aber bis jetzt nicht wegen Kommunismusverdacht. Also das sind nachher auch andere Sachen im Vordergrund, Vorwände sowie Hypothekenbetrug oder so vorgeschoben. Mit der Rhetorik knüpft der Trump aber an Bekanntes an, weil Kommunismus ist ja lang und nach der McCarthy-Ära der grosse Feind der USA gewesen. Oder Ronald Reagan hat mit dem Wahlkampf gemacht.
Auf jeden Fall kann man glaub sagen, dass der Donald Trump versucht, mit dem Kommunismusvorwurf politisches Kapital zu generieren. Natürlich vor allem mit dem Blick auf Kongresswahlen.
Genau. Und ein weiterer Trick bei dem ist, dass er demokratische Politiker als Kommunisten bezeichnet und im gleichen Atemzug nachher auch von Linksextremismus redet. Er nennt das Antifa. Und die Antifa ist ja nicht eine Organisation, sondern eine Bewegung von Menschen, die rechte Ideologien bekämpfen, mit ganz unterschiedlichen Ideologien und Methoden. Aber Donald Trump kriminalisiert die Antifa, in Anführungszeichen, pauschal und macht sie für allerlei verantwortlich, sogar für sein Augenproblem im Reflecting Pool. Er hat auch die Antifa zu einer nationalen terroristischen Organisation erklärt, letzten Herbst, was aber rechtlich keine Bedeutung hat. Und jetzt setzen sich die USA dafür ein, dass die Antifa als internationale Terrororganisation eingestuft wird. Der Außenminister, der Marco Rubio, hat eine Konferenz einberufen für diese Woche. Ziemlich kurzfristig hat er für den Donnerstag Minister aus mehr als 60 Ländern eingeladen. Viele Länder wollen da, glaube ich, keine Minister schicken, sondern einfach Botschaftsleute.
Was macht dort die Schweiz? Nimmt sie teil an dieser Konferenz?
Ich habe nachgefragt beim Aussendepartement vom Bundesrat Cassis und Bundesrat wird nicht teilnehmen. Das sei nicht vorgesehen, hat das Departement geantwortet. Die Schweiz schickt aber Vertreter von der Botschaft. In der Antwort hat EDA auch betont, man sei bestrebt, gewalttätigen Extremismus in allen Formen zu erkennen und zu bekämpfen, sowohl dschihadistischen Terrorismus als auch rechtsextremen und linksextremen. Übersetzt heisst das, man haltet in der Schweiz nichts davon, sich nur auf linksextremen Terrorismus zu fokussieren, so wie das der Rubio eben will. Übrigens sind in den USA in den letzten 10 Jahren viel mehr Menschen durch rechtsextremen und oder dschihadistischen Terrorismus ums Leben gekommen als durch linksextremen.
Zurück zu den jungen linken Demokraten. Beschränkt sich der Erfolg von diesen Leuten auf grosse Städte an der Küste, wie eben gesehen in New York? Oder haben linke Demokraten auch Erfolg im Mittleren Westen?
Bis jetzt haben auf nationaler Ebene 4 demokratische Sozialistinnen und Sozialisten in den Vorwahlen Erfolg gehabt. 4. Man muss das Ganze also ein bisschen relativieren. Es gibt 535 Kongressmitglieder. Erfolg gehabt haben sie, du hast es gesagt, in städtischen Wahlbezirken, in New York, in Denver und auch in Philadelphia. Und ob sie auch an anderen Orten gewinnen, das sieht man jetzt erst noch. Sie haben aber auch schon verloren, muss man erwähnen. In Texas zum Beispiel hat sich bei der Senatsvorwahl der James Talarico durchgesetzt gegen eine linke Kandidatin. Und der Talarico gehört eher zu der Mitte. Was aber feststeht, ist, dass die demokratischen Sozialisten bei jungen Wählerinnen und Wählern Erfolg haben.
Wie erklärst du dir den Erfolg?
Dann erkläre ich mir erstens damit, dass sie etwas haben, was anderen Demokraten fehlt, nämlich Leidenschaft. Ich habe das hier in D.C. in Washington beobachtet, wo sich eine Sozialistin in den Vorwahlen als Bürgermeisterin hat durchgesetzt. Und für sie haben ganz viele junge Freiwillige Wahlkampf gemacht. Es ist der Kandidatin irgendwie gelungen, die Jungen zu begeistern. Da ist total viel Energie drin gewesen in diesem Wahlkampf. Und das war auch beim Zoran Mamdani so, der zum Bürgermeister von New York gewählt wurde. Der Mamdani hat nachher Taralisa Avila Chevalier auch unterstützt. Er ist neben ihr gestanden in dieser Siegesrede, die wir am Anfang gehört haben. Der Mamdani ist jemand, der Charisma hat, der Leidenschaft mitbringt, der Energie versprüht. Und das demokratische Establishment um Chuck Schumer versprüht im Moment wirklich ziemlich wenig von all dem. Der Schumer ist ja auch schon 75-jährig.
Mit dem politischen Inhalt hat es also nichts zu tun, dass die jungen linken Demokraten Erfolg haben?
Doch, das wäre zweitens gewesen. Ich glaube, viele junge Wählerinnen und Wähler, die gegen links neigen, haben wirklich das Gefühl, dass etwas ganz grundsätzlich nicht stimmt auf der Welt und in den USA. Und dass die Sozialisten eine Vision haben für ein anderes, gerechtes System, für ein System ohne so krasse Klassenunterschiede, das wirkt sich auf die jungen Wählerinnen und Wähler wirkt das nicht abschreckend, im Gegenteil. Und nachher hat es sicher auch mit dem Donald Trump zu tun, dass links jetzt Erfolg hat. Weil die USA sind mit dem Donald Trump stark nach rechts gerutscht. Und da dünkt es mir eigentlich logisch, dass es ohne Gegenbewegung in die andere Richtung gibt.
Neben der erwähnten Taralisha Avila Chevalier und auch neben dem Zoran Mamdani in New York, wer zählt denn sonst noch zu dem Lager?
Da zählt zum Beispiel Claire Valdez dazu. Sie hat wie Chevalier in New York bei den Vorwahlen gewonnen. Und dann gibt es noch den Melat Kiros, der in Denver gewonnen hat, und den Chris Rapp, der in Philadelphia in Pennsylvania gewonnen hat. Das sind die einzigen auf nationaler Ebene. Auf lokaler Ebene gibt es noch ein paar mehr. Da gibt es zum Beispiel Janice Lewis-George, die eben die künftige Bürgermeisterin hier in Washington D.C. ist. Und nachher gibt es noch die, die schon im Kongress sitzen, allen voran der Bernie Sanders.
Jetzt ist der Bernie Sanders natürlich nicht mehr der Allerjüngste in dem Umzug, aber er hat vor einiger Zeit gesagt, was er unter demokratischem Sozialismus versteht, und er gilt ja als Vorbild von dieser jungen Bewegung.
There is something wrong in America today when one man, Mr. Musk, owns more wealth than the bottom 52% of American households. Am I right? Yeah. When we have more income and wealth inequality than we've ever had, when in the richest country in the world we have the highest rate of childhood poverty of almost any major nation, the highest rate of senior poverty of almost any nation, we have a healthcare system which is falling apart, kids can't afford to go to college, housing crisis, and people are saying, you know what, here's the radical idea, this is what democratic socialism basically means, let's have a government that works for all the people, not just the billionaire class. Let's end a corrupt campaign finance system that allows billionaires in both political parties to determine who wins elections. Let's create the kind of democracy, you know, that Lincoln talked about way back when he said a government of the people, by the people, for the people.
Das also ist der Bernie Sanders gsi. Charlotte, wie definiert der Bernie Sanders demokratischen Sozialismus?
Der Bernie Sanders sagt, das Ziel sei eine Regierung, die für alle Bürgerinnen und Bürger funktioniere, nicht nur für die Reichen. Eine Regierung von der Bevölkerung für die Bevölkerung. Weil es läuft etwas falsch, wenn ein Mann, der Elon Musk, gleich viel besitze wie mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und wenn sich Menschen Gesundheitsversorgung, Wohnungen oder ein Studium nicht leisten können. Der Bernie Sanders hat die demokratischen Sozialisten in den USA eigentlich populär gemacht. Und er ist auch immer noch trotz im hohen Alter bei den jungen Linken sehr beliebt.
Gehört auch Alexandria Ocasio-Cortez zu dem Lager?
Sie war die erste von der jungen Generation, die prominent wurde nach dem Bernie Sanders. Und sie überlegt sich auch, ob sie für die Präsidentschaft kandidieren soll 2028.
Eine zentrale Forderung der Linken ist «Defund the Police», also auf Deutsch übersetzt, «Nehmt der Polizei das Geld weg». Kann man damit tatsächlich Stimmen gewinnen?
Das ist jetzt eine von den Forderungen, wo die Linken nicht einfach ein bisschen weitergehen als die anderen Demokraten, sondern wo sie tatsächlich abweichen. Der Slogan «Defund the Police» geht auf Polizeigewalt zurück, unter anderem auf den Tod von George Floyd. Und auch hier steckt bei den Linken wieder eine Vision von einem anderen System dahinter, also von einem System, wo eben Menschen wie George Floyd nicht von Polizisten getötet werden. In die politische Realität übersetzt bedeutet das nachher aber nicht, dass die demokratischen Sozialisten die Polizei abschaffen wollen. Der Mamdani zum Beispiel hat die Polizeistellen in New York sogar aufgestockt. Sie setzen sich aber dafür ein, dass gewisse Aufgaben nicht Polizisten übernehmen, sondern zum Beispiel Sozialarbeiter.
Dem linken Flügel der Demokratischen Partei wird auch vorgeworfen, zumindest ein Teil von dem Flügel, er sei antisemitisch. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen Chevalier, den wir gehört haben, aber auch gegen Soran Mamdani. Ist die Kritik berechtigt, Charlotte?
Ich glaube, so pauschal ist sie nicht gerechtfertigt, nein. Weil bei diesem Thema, denke ich, muss man genau sein. Es gibt Leute, die Kritik an der israelischen Politik schon antisemitisch nennen. Also zum Beispiel Kritik am Vorgehen von Israel in Gaza, wo ja zu 10'000 Toten geführt. Und ich finde das falsch, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Klar ist, dass es im linken Flügel eine grosse Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung gibt und dass der Flügel die militärische Unterstützung von Israel durch die USA kritisch sieht. Und nachher, auch das muss man sagen, gibt es in diesem Flügel sicher auch Leute, die sich problematisch äussern. Also Leute, die zum Beispiel Verständnis gezeigt haben für die Hamas. Der Chevalier wird konkret vorgeworfen, dass sie am Tag nach der Terrorattacke von der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen hat. Und an dieser Demonstration hat es auch Leute gegeben, die den Angriff gefeiert haben. Jetzt kann man sagen, sie kann nichts dafür, was andere Leute an einer Demonstration machen, wo sie war, aber es war vielleicht nicht der Tag für eine solche Demonstration. Sie hat aber Terrorattacken von der Hamas verurteilt. Sie hat in einem Interview gesagt, sie verurteile jede Gewalt gegen Zivilisten.
Jetzt wird der linke Flügel von der Demokratischen Partei auch mit der rechten Tea Party innerhalb von der Republikanischen Partei verglichen. Die Tea Party, wir erinnern uns, ist während der Präsidentschaft von Barack Obama aufgekommen. Es hat sich um einen sehr radikalen Flügel von der Republikanischen Partei gehandelt. Sind jetzt die beiden politischen Strömungen, also einerseits die demokratischen Sozialisten bei den Demokraten und andererseits die Tea Party bei den Republikanern, miteinander vergleichbar?
Jeder Vergleich ist irgendwie attraktiv, weil Tea Party hat ja die Republikanische Partei quasi kapert und zum Trumps im Aufstieg geführt. Und jetzt könnte man sagen, kapern die Sozialisten die Demokratische Partei. Aber ehrlich gesagt sehe ich das noch gerade nicht. Klar, es gibt Parallelen. Beide sind Anti-Parteien-Establishment und beide wollen das System an der Wurzel ändern und sind in dem Sinn radikal. Radix heisst ja Wurzeln. Aber wie gesagt, auf nationaler Ebene haben bis jetzt gerade mal 4 linke Kandidaten die Vorwahlen gewonnen. Es müsste schon noch ein paar mehr werden, dass ich mir könnte ein ähnliches Szenario vorstellen wie bei der Tea Party und den Republikanern. Aber ja gut, vor 15 Jahren hätte ich mir den Trumpismus auch nicht vorstellen können, muss ich zugeben.
Aber das Establishment von der Demokratischen Partei gerät ja schon unter Druck, oder? Ähnlich wie damals das Establishment von der Republikanischen Partei.
Das schon, klar, ja. Es ist aber irgendwie, denke ich, unnötig, dass das ein bisschen unter Druck gerät, ehrlich gesagt. Weil das demokratische Establishment macht auf mich schon einen wahnsinnig lahmen Eindruck. Also ein bisschen die aufwecken kann vielleicht nicht schaden.
Die ganze Entwicklung innerhalb der Demokratischen Partei dürfte Donald Trump und seine Republikaner freuen. Der Trump glaubt auch, dass Präsidentschaftswahlen 2028 darum für die Republikaner könnten einfacher werden, wie er gegenüber einem Reporter gesagt hat.
because most of the nation is composed of sane people. They don't want to, you know, if you look throughout history, go back thousands of years, you've always had socialism and communism by different names. It's never, ever worked. It's not going to work this time either.
Ja, der Trump sagt hier, dass es einfacher werde zu gewinnen für die Republikaner, weil Sozialismus und Kommunismus ja seit Tausenden von Jahren nicht funktionieren, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist.
Auch historisch, oder? So lange gibt es das gerne noch nicht.
Seine Geschichtenkenntnisse haben manchmal ein bisschen Grenzen, ja. Aber ja, natürlich freut sich jede Partei, wenn die Gegner mit Richtungskämpfen beschäftigt sind. Ich glaube aber eigentlich, dass ohne Linkflügel bei den Demokraten sich die Republikaner noch mehr könnten freuen, weil dann wäre es einfach still bei den Demokraten.
Wie reagiert denn das Establishment von der demokratischen Partei, also zum Beispiel der Barack Obama oder Clintons, auf die drohende Spaltung von dieser Partei?
Von denen hört man nicht viel. Also ja, im Kongress gibt es eine Gruppe von Establishment-Demokraten, die ein Manifest haben veröffentlicht aus Reaktion auf den Sieg von linken Demokraten, für sich abzugrenzen von Sozialisten. Sie haben in diesem Manifest geschrieben, sie seien im Fall Kapitalisten und nicht Sozialisten. Ja, kann man machen. Aber ich glaube, das demokratische Establishment will Trump einfach seine Fehler machen und glaubt, die Wähler werden dann von allein demokratisch wählen. Und vielleicht täuschen sie sich da halt auch ein bisschen. Ich glaube, man muss den Wählenden schon auch etwas Eigenes anbieten.
Aber lässt sich die tiefe Spaltung von der demokratischen Partei, die, ich glaube, schon sichtbar wird, überhaupt noch verhindern oder rückgängig machen?
Ich sehe das nicht so dramatisch, weil in den USA gibt es halt einfach nur zwei Parteien. Und da ist es auch recht klar, dass beide ein relativ breites inneres Spektrum abdecken. Und eben in vielen Fragen sind ja die Mitte-Demokraten und die Linken oder Linkflügel sind sich ja einig. Und wenn es noch Differenzen gibt bei der Frage, wie hoch jetzt der Mindestlohn genau soll sein, denke ich mir, das ist jetzt nicht so eine tiefe Spaltung. Und immerhin redet man wieder mal über Demokraten, muss man auch sehen. Zum Beispiel auch wir hier jetzt. Weil manchmal vergisst man ja, dass es die überhaupt noch gibt.
Das stimmt. Die Hauptfigur in dem Podcast ist immer wieder und auch Bord, der Donald Trump. Aber ein zentraler Streitpunkt scheint mir doch wichtig in der Demokratischen Partei und das ist der Umgang mit Israel. Oder? Das hat die Wahl von 2024 gezeigt, wo Kamala Harris in Michigan weniger Stimmen gemacht hat als erwartet. Die Amerikaner und Amerikanerinnen arabischer Herkunft, die vor allem dort leben, haben sie nicht gewählt. Etwa die sind sogar übergelaufen zum Donald Trump. Gleichzeitig wandern amerikanische Juden zu den Republikanern ab, obwohl die amerikanischen Juden auch traditionsgemäss, insbesondere natürlich in New York, Demokraten gewählt haben.
Ja, das ist sicher ein Punkt, wo die Spaltung in zwei Flügel könnte Auswirkungen haben. Auch der Iran-Krieg, den Trump ja gemeinsam mit Israel angefangen hat, könnte natürlich einen Teil der Jüdinnen und Juden dazu bringen, republikanisch zu wählen. Obwohl ja in dieser Wählergruppe die Meinungen zu diesem Krieg auch geteilt sind. Ich glaube, am Ende kommt es wirklich auf die jeweiligen Kandidaten und auf den Wahlbezirk an. Also etwas Allgemeines dazu zu sagen, das denke ich mir schwierig.
Jetzt heisst es immer, Demokraten können Wahlen nur in der Mitte gewinnen, also nicht am linken politischen Rand. Gefährdet Sie mit dieser Entwicklung, die wir jetzt hier besprechen, einen möglichen Erfolg bei der Kongresswahl am 3. November?
Da kommt es, glaube ich, darauf an, wie es jetzt weitergeht noch mit den Vorwahlen. Also bis jetzt sehe ich das nicht, weil eben Leute im tiefblauen, tiefdemokratischen New York werden nicht republikanisch wählen, weil bei den Demokraten jetzt eine junge Linke zur Wahl steht. Im Gegenteil, das mobilisiert junge Wählerinnen und Wähler. Wenn aber die Linken auch in Swing gegen den sogenannten Vakuum-Gegenden gewinnen, dann könnte es anders aussehen. Aber eben, nochmal bei der Senatsvorwahl in Texas zum Beispiel hat sich der Mitte-Kandidat Talarico durchgesetzt gegen eine linke Kandidatin. Und mit ihm haben die Demokraten sicher bessere Chancen. Und in Bundesstaat Maine ist ja jetzt auch der Graham Plattner weg.
Über den Herrn Plattner haben wir hier auch schon geredet. Was hat es auf sich mit dem Graham Plattner?
Er war ein Kandidat der Demokraten für die Senatsvorwahl gewesen. Ohne Linke, auch Anti-Establishment. Und das demokratische Establishment wollte die 78-jährige Gouverneurin ins Rennen schicken.
Das ist auch eine ziemlich merkwürdige Haltung. Jemand, der 78 ist, noch neu in den Senat schicken, oder?
Ja, denke mir auch. Ja, dort ist der Altersdurchschnitt sowieso schon ziemlich hoch. Aber sie hat sich nachher aus dem Rennen zurückgezogen, weil der Plättner eben Erfolg hatte. Und nachher ist der 41-jährige Osterfischer aber ziemlich abgestürzt. Er hat sich kurz vor der Vorwahl zurückziehen müssen, weil eine ehemalige Partnerin ihm vorgeworfen hat, er habe sie vergewaltigt. Es war auch nicht der erste Skandal rund um ihn und es sind auch andere Frauen nachher haben sich zu Wort gemeldet und haben ihm Fehlverhalten vorgeworfen. Und jetzt wird die Demokratin Maine ihren Kandidat an einen Parteitag ernennen.
Heisst das, dass Demokraten die Senatswahl in Maine bereits verloren haben?
Mal schauen. Also, die Geschichte war natürlich ein Desaster für die Demokraten. Aber es bedeutet, dass jetzt wahrscheinlich ein Kandidat oder eine Kandidatin vom Establishment antritt, wo in Maine vielleicht nachher bessere Chancen hat, gewählt zu werden, also sich durchzusetzen gegen einen republikanischen Kandidat. Die News-Plattform The Hill hat vorgestern geschrieben, es sei ein Blessing, ein Segen für die Demokraten, dass der Plättner weg sei. Nur so haben die Demokraten Chancen, den republikanischen Sitz zu erobern. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass Demokraten von den Wechselwählern bestraft werden für das Desaster mit dem Plättner. Das kann man nicht sagen, ja.
Wir diskutieren das drum so ausführlich da, weil der Senatssitz in Maine, sagt man, ziemlich entscheidend sei, wenn es darum geht, ob der Senat könnte kippen von den Republikanern zu den Demokraten. Aber zurück zu unserem Ausgangspunkt. Der Donald Trump hat in den vergangenen drei Wochen, du hast es gesagt, mehr als 80 Mal vor dem Kommunismus gewarnt. Ist das jetzt das neue grosse Thema bei diesen Zwischenwahlen?
Der Trump versucht, das zum grossen Thema zu machen. Aber ich würde eher sagen, nice try. Wahrscheinlich eher nicht. Was die Leute beschäftigt, wirklich beschäftigt, sind die hohen Preise, die hohen Lebenshaltungskosten. Und hier sieht es nicht so gut aus für die Republikaner. Der Krieg mit dem Iran ist ja jetzt gleich nicht zu Ende. Also trotz dem Friedensabkommen, das sie da probiert haben, der ist wieder voll ausgebrochen, was sich auch auf Preise auswirkt. Und ja, das beschäftigt, glaube ich, die Leute mehr als Kommunismus.
Wie sieht es denn in den Meinungsumfragen aus?
Die Zustimmung für den Trump liegt bei 39%, also knapp unter 40. Das ist ein schlechter Wert, aber man kann auch sagen, es sind doch immer noch 40%, die ihn gut finden.
Wie sich das alles auswirkt, was wir heute besprochen haben, werden wir sehen am 3. November, wenn der neue Kongress gewählt wird. Charlotte, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Christoph Sturzenegger aus Buchs. Der Christoph Sturzenegger kommt zurück auf den Fall Charlie Kirk, den Fall vom ermordeten Podcaster und Aktivist, der Donald Trump sehr nachgestanden ist. Der mutmaßliche Täter steht aktuell im Fokus der Justiz. Gleichzeitig wird der Charlie Kirk in Teil der MAGA-Bewegung wie ein Märtyrer gefeiert und verehrt. Jetzt möchte der Christoph Sturzenegger wissen, wie die juristische Aufarbeitung und die politische Instrumentalisierung von dem Fall in den US-Medien vor sich geht. Weiter möchte er wissen, was eigentlich aus der Organisation Turning Point USA von Charlie Kirk geworden ist. Charlotte, was kannst du dazu sagen?
Der Charlie Kirk wird tatsächlich stark als Märtyrer gefeiert. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Magas rede. Er ist wirklich ein Heiliger für sie. Es gibt auch viele T-Shirts und Mützen mit seinem Gesicht drauf abgedruckt. Die politische Instrumentalisierung von dieser Tat, von dieser Ermordung, habe ich im Herbst als krass empfunden, in den Wochen nach der Tat. Da sind wirklich so Sätze gefallen, wie, wer sich negativ zum Charlie Kirk äußert, ist in diesem Land nicht länger willkommen. Das hat wirklich etwas recht Beunruhigendes gehabt. Von Regierungsseite hat sich das Ganze aber ein bisschen beruhigt inzwischen. Da ist nicht mehr so viel zu hören. Aber durch die juristische Aufarbeitung, die jetzt anfängt, ist der Fall natürlich wieder Thema in den Medien.
Ist denn schon mehr rausgekommen zu dem Fall? Weiss man jetzt schon mehr?
Bis jetzt ist eigentlich nichts bekannt worden, was man nicht schon kurz nach der Tat hat gewusst. Ausser ein paar zusätzliche Details noch. Was mich aber immer irritiert hier, ist, wie öffentlich dass das alles abläuft. Also wie Personen exponiert werden, die nichts falsch gemacht haben. Zum Beispiel ist die Befragung von der Partnerin des mutmaßlichen Täters ist teilweise veröffentlicht worden. Also ein Video, wo man sie sieht, reden drin. Und ja, das ist ja schon noch erstaunlich. Kennen wir nicht so. Gegen mutmaßliche Täter liegen ziemlich viele Indizien und Beweise vor. Das kann man sicher jetzt schon sagen. Turning Point USA, die Organisation von Charlie Kirk, die gibt's immer noch. Die leitet jetzt seine Witwe Erika Kirk. Und soweit ich das beurteilen kann, ist die Organisation auch immer noch ziemlich aktiv. Also zum Beispiel an Universitäten.
Charlotte, danke vielmals für die Beantwortung von Christoph Sturzenegger aus Buchs. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Charlotte, merci vielmals und tschüss nach Washington D.C.
Tschüss.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast und Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Washington D.C. ist Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.